my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachrichtenmagazins Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind Kim Tuivivo
und Dominik Plersch. Heute geht es im ersten Beitrag um die Platznot in Asylantenheimen. Ralf Snurawa sprach darüber mit Oliver Raschke, dem Leiter des Amtes für Migration im Haller Landratsamt. Sie thematisieren in ihrem Gespräch die Situation für Asylanten im Allgemeinen. Weiter beziehen sie sich auch auf den Ort Ottendorf im Landkreis Schwäbisch Hall, der von der Problematik betroffen ist. Im zweiten Beitrag hat Kim Tuivivo den Dirigenten des Konzertes Video Games in Concert, Lano Ajay, interviewt. Ein Videospielkonzert aus der Konzertreihe Young Classic Nights, das es so noch nie im Süden Deutschlands gegeben hat. Zunächst gibt es erst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Ein Jahr nach dem Volksentscheid ist die Zustimmung zum Bahnprojekt Stuttgart-Ulm größer denn je. Dies hat eine Umfrage ergeben, die die Bahn in dieser Woche veröffentlicht hat. Die Umfrage vom Institut für Marktforschung GmbH ist repräsentativ. Nach der Umfrage sprechen sich nur noch 23% der Bürger Baden-Württembergs gegen Stuttgart 21 aus. Beim Volksentscheid vor einem Jahr waren das knapp doppelt so viele, nämlich 41%. Eine klare Mehrheit von 66% ist für den Weiterbau. Auch diese Zahl der Befürworter ist gestiegen, allerdings nur um 6%. Auch im Stadtgebiet von Stuttgart hat sich das Stimmungsbild gewandelt. Für das Projekt haben sich dort 59% ausgesprochen. Beim Volksentscheid waren es nur 47%. Nur noch 35% der Stuttgarter sind heute dagegen und 6% unentschieden. Die Industrie- und Handelskammer begrüße die Ergebnisse der Studie. Die Gegner des Tunnelbahnhofs sehen sie hingegen in anderem Licht. Matthias von Herrmann, Sprecher der Parkschützer, bezeichnet die Studie als methodisch und inhaltlich dürftig. Die Umfrageergebnisse seien nichts wert. Sie sollten am Jahrestag der Volksabstimmung nur Stimmung für Stuttgart 21 machen.
Stuttgart. Gleich zwei neue S-Bahn-Strecken gehen am Samstag in Stuttgart ans Netz. Die eine ist die S4-Verlängerung von Marbach nach Backnang. Die Bauzeit betrug hier nur knapp 6 Monate. Die zweite Strecke betrifft die S60. Sie fährt schon seit Juni 2010 zwischen Böblingen und Meichingen. Ab Samstag wird sie auf ihrer kompletten Länge von Böblingen nach Renningen sowie darüber hinaus nach Leonberg und Stuttgart fahren. Zum Start am 8. Dezember gibt es auf den Linien kostenlose Pendelfahrten bis 24 Uhr.
Stuttgart. Bislang ist kein Ende des Ermittlungsverfahrens zum NBW-Deal abzusehen. Dies hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Untersuchungsausschuss des Landtags mitgeteilt. Die Ermittlungen würden mindestens noch einen größeren Teil des kommenden Jahres in Anspruch nehmen. Bei dem Zwischenbericht handelt es sich allerdings nur um Informationen zum Verfahrensstand, sagte der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, der CDU-Abgeordnete Ulrich Müller. Wie und ob die Parlamentarier über den inhaltlichen Stand informiert werden, ist derzeit noch offen. Mit NBW-Deal wird der Kauf eines riesigen NBW-Aktienpaketes bezeichnet, den der damalige Ministerpräsident Mappus eingefädelt hatte. Staatsanwaltschaft und Untersuchungsausschuss prüfen derzeit, ob dabei alles mit rechten Dingen zuging.
Stuttgart. Arbeitsministerin Alt-Peter und Wirtschaftsminister Schmid sind mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes in Baden-Württemberg zufrieden. Dies teilten sie in einer Presseerklärung mit. Mit einer Arbeitslosenquote von 3,8% stünde das Land im Bundesvergleich hervorragend da. Damit sei Baden-Württemberg für die Wintermonate gut gerüstet. Im Winter steigt die Arbeitslosenquote immer etwas an. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften werde im Land aber trotz saisonaler Schwankungen hoch bleiben. Darüber hinaus sind die Minister optimistisch fürs kommende Jahr. Die vorausgesagte Belebung der weltweiten Konjunktur werde sich auch positiv auf den heimischen Arbeitsmarkt niederschlagen.
Stuttgart. In Baden-Württemberg sind die Preise im November nur leicht gestiegen. Dies teilte das Statistische Landesamt mit. Im November erhöhte sich der Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahr um 1,5%. Damit hat der Preisauftrieb im Südwesten wieder etwas nachgelassen. Dennoch haben die Preise für Lebensmittel deutlich angezogen, und zwar um fast 4,7%. Kartoffeln sind sogar um 22% teurer geworden, Obst um 11% und Brot um 6%.
Stuttgart. Fast 25.000 Studenten zählt die Universität in Stuttgart in diesem Semester. Zum Abschluss des Einschreibeverfahrens studieren 2.000 Studenten mehr in Stuttgart als im Vorjahr. Dies teilte die Stuttgarter Universität in dieser Woche mit. Damit habe der doppelte Abiturientenjahrgang zu einem Anstieg der Studentenzahlen geführt, und zwar um rund 15%. Dank aufgestockter Kapazitäten und einem ausgeklügelten Hörsaalmanagement laufe der Studienbetrieb aber reibungslos.
Stuttgart. Die Stadt Stuttgart stellt zur Weihnachtszeit zusätzliche Park-and-Ride-Anlagen zur Verfügung. Sie bieten Platz für 6.200 Autos. Die Plätze stehen an den Wochenenden vor Weihnachten und von Weihnachten durchgehend bis 6. Januar bereit. Der größte Parkplatz ist dabei der Parkplatz PC im Neckarpark in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle Mercedesstraße. Dort haben 5.000 Fahrzeuge Platz.
Stuttgart. Stuttgarter können ab sofort für 29 Cent pro Minute voll elektrisch Auto fahren. Daimler startete in dieser Woche das konzerneigene Mobilitätskonzept Car2Go, ausgestattet mit reinem Elektroantrieb. Mit insgesamt 300 batteriebetriebenen Smarts betreibt Car2Go in Stuttgart jetzt die größte Elektroflotte Deutschlands. Jeder kann zukünftig sofort und spontan mit einem Elektroauto in Stuttgart unterwegs sein. Dazu braucht es nur eine Mitgliedskarte. Ein Blick auf Smartphone oder Internet verrät dem Kunden dann den Standort des nächsten freien Car2Go-Fahrzeugs. Mit der Mitgliedskarte lässt sich das Fahrzeug ohne jegliche Vorreservierung öffnen und nach erfolgter Fahrt auch wieder verschließen.
Backnang. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland hat einen Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan Obere Walke in Backnang eingereicht. Tenor der Klagebegründung: Der Bebauungsplan verstößt gegen das Abwägungsgebot, weil er die Belange des Hochwasserschutzes außer Acht lässt. Damit ist er unwirksam. Die Ziele der Klage sind eine hochwasserverträgliche Neuplanung in Backnang sowie landesweit eine bessere Berücksichtigung des Hochwasserschutzes. Der BUND fordert die Stadt Backnang auf, bis zur Entscheidung einen sofortigen Baustopp zu veranlassen. Soweit die Nachrichten. Nach etwas Musik geht es hier bei Fokus Südwest auf Radio Störfunk weiter mit dem Interview von Ralf Snorawa mit dem neuen Leiter des Amtes für Migration, Oliver Raschke.
Say what I wanna say. I want to feel how I want me to feel. I wanna do what no one else has done. Somehow I realize that I want too much. I wanna go where no one else has gone. I want to fly higher than the sun. I want to dive deeper than the sea. Well, after all, it's only a dream. So please tell me where's the place that I belong. I'm trying so hard, but stronger than the strongest man. I want for everything a master plan. I want faster than a big jet plane. But every day I feel the human pain.
Die Ottendorfer Initiative gegen ein Heim mit 50 Asylbewerbern war kein Erfolg beschieden. Da half auch der unterstützende Brief des SPD-Landtagsabgeordneten Nick Sakellariou nicht viel. Immerhin konnte das Landratsamt den Ottendorfern ein eingeschränktes Mitspracherecht zu Themen rund um das Heim zusichern. Die Not treibt das Landratsamt und den neuen Leiter des Amtes für Migration, Oliver Raschke, um. Die Zahl der Asylbewerber ist enorm gestiegen, nicht zuletzt auch eine Folge der Entwicklungen im Nahen Osten und in Afghanistan. Ralf Snorawa hat darüber und über den Fall Ottendorf mit Oliver Raschke für Fokus Südwest gesprochen.
Herr Raschke, die Asylantenzahlen haben sich in diesem Jahr extrem erhöht. Was bedeutet das für den Landkreis Schwäbisch Hall?
Ja, das ist richtig. Wir haben zurzeit ca. 1.400 bis 1.500 Neuzugänge in Baden-Württemberg pro Monat. Das sind umgerechnet für unseren Landkreis ca. 30 Personen, die jeden Monat neu ankommen. Wenn man das auf unsere Wohnheimplätze umrechnet, die zurzeit alle belegt sind, kann man sagen, soweit die Prognosen auch in Zukunft so stimmen werden und anhalten, dass alle zwei Monate ein neues Wohnheim benötigt wird.
Wo kommen denn die meisten dieser Flüchtlinge her?
Zurzeit kommen die meisten Flüchtlinge aus Serbien und Mazedonien, aber auch nach wie vor haben wir viel Zugänge aus Syrien, Afghanistan, Irak und dem Iran, aber auch Sri Lanka, teilweise aus der Türkei. Es ist eine recht bunte Zusammensetzung.
Wie viele Plätze stehen insgesamt jetzt zur Verfügung? Also wie viel werden eigentlich benötigt, sagen wir es mal so, jetzt im Verhältnis zueinander, was für die Zukunft zu planen ist für Sie?
Also wir haben im Landkreis Schwäbisch Hall aktuell 4 Wohnheime mit einer maximalen Kapazität von 203 Plätzen. Diese sind zurzeit völlig ausgelastet. Also wir hatten bisher immer eine Auslastung von 95% und konnten somit auch auf kurzfristige Neuzugänge noch besser reagieren. Mittlerweile haben wir da aber überhaupt keinen Spielraum mehr. Also wir haben die Novemberzugänge gerade noch so durch die Möglichkeit der sogenannten Anschlussunterbringung unterbringen können und bereits im Dezember wird das nicht mehr ausreichen, sodass also dringend Wohnraum benötigt wird und wir den Leuten ein Dach über dem Kopf geben können müssen. Aber
ja. Da ist natürlich Ottendorf ein wichtiger Punkt für Sie. Und Landrat Gerhard Bauer hat den Ottendorfern jetzt auch ein gewisses Mitspracherecht eingeräumt. Nicht aber, was die Zahl jetzt der unterzubringenden Asylanten im ehemaligen Gasthof Löwen betrifft. Das bleibt bei 50 statt, wie von der Bürgerinitiative in Ottendorf gefordert, 25. Wie hat denn die Bürgerinitiative im Gespräch darauf reagiert?
Also dem Anliegen der Bürgerinitiative, statt 50 Personen nur 25 Personen unterzubringen, konnten wir natürlich nicht nachkommen. Insoweit war die Bürgerinitiative natürlich ein Stück weit enttäuscht. Aber ich denke, es gab auch durchaus Verständnis dafür, dass uns hier zurzeit die Hände gebunden sind. Es wird also bei der Zahl von 50 Personen bleiben. Was das Mitspracherecht anbelangt, so muss ich das in gewisser Weise relativieren. Das kann man so nicht sagen. Also die Unterbringung ist eine staatliche Aufgabe und wir sind als untere Verwaltungsbehörde dafür zuständig. Das können wir natürlich nicht an die Bürger weitergeben. Was wir aber angeboten haben und anbieten werden, ist, dass wir eben diesen Beirat gründen in Ottendorf und dass bei Problemen mit Anwohnern oder insgesamt bei Belangen, die das Wohnheim dort betreffen und die Anwohner betreffen, ein gemeinsamer Lösungsweg gefunden werden kann. Aber für die Unterbringung selbst sind wir natürlich zuständig und da können wir auch kein Mitspracherecht einräumen.
Jetzt hatte die Bürgerinitiative Alternativen angeboten, individuelle Unterbringung. Da haben Sie gesagt, das ist schwierig wegen der Verwaltung, also es muss zentral verwaltet werden in diesem Wohnheim dann. Dann hat noch der Geildorfer Stadtrat Frank Stettner ein Schwesternwohnheim in Geildorf ins Spiel gebracht. Ist das für Sie noch eine Alternative oder eine Ergänzung möglicherweise zu Ottendorf?
Also von diesem Schwesternwohnheim habe ich bereits mal gehört. Ich muss allerdings zugeben, dass ich da noch nie vor Ort war. Mein letzter Informationsstand dazu ist aber, dass es zum größten Teil belegt ist und damit nicht zur Verfügung steht. Insbesondere wäre es jetzt ja auch nicht kurzfristig anmietbar, sodass wir im Moment keine Alternative zu Ottendorf haben.
Sie benötigen trotzdem noch weiteren Wohnraum über Ottendorf hinaus. Gibt es da schon eine Suche nach neuem?
Also es melden sich hier beinahe täglich Leute aus dem Landkreis, die irgendwo Wohnraum zur Verfügung haben. Wir gehen so gut wie jedem dieser Hinweise, soweit das hier überhaupt in Betracht kommt, nach und schauen uns die Gebäude bzw. Objekte an. Und so, es ist zurzeit so, dass wir insbesondere in Schwäbisch Hall noch ein vielversprechendes Objekt haben, was möglicherweise in Betracht kommt. Aber auch hier sind umfangreiche Investitionen erforderlich, sodass es erst im Frühjahr überhaupt zur tatsächlichen Bewohnung kommen könnte.
von den ganzen Asylanten, die hier ankommen, wie lange dauert es denn immer, bis sie abgelehnt werden, beziehungsweise bis sie eine Bestätigung bekommen auf Asylrecht?
Also die durchschnittliche Verfahrensdauer bei einem Asylbewerberverfahren oder die Anerkennung eines Flüchtlings liegt bei circa 2 Jahren.
Das heißt, der Wohnraum ist in der Hinsicht sozusagen dringend vonnöten, weil es ja alles relativ lang dauert. Wie hoch ist denn so die Ablehnungsquote im Schnitt?
Die Ablehnungsquote für alle Asylbewerber liegt bei rund 70%. Bei der Anerkennung muss man dann unterscheiden zwischen der Anerkennung als Asylberechtigter im engeren Sinne nach Artikel 16a Grundgesetz, die liegt bei 1,3%. Die restlichen Bewerber erhalten einen Flüchtlingsschutz nach der Genfer Menschenrechtskonvention, der liegt bei circa 15%. Und dann gibt es noch einmal circa 14%, für die ein Abschiebeverbot festgestellt wird. Die erhalten dann die sogenannte Duldung.
Unter der Leitung von Lanor Achey wurde das erste Video Games in Concert in Karlsruhe aufgeführt. Ein Konzert, das sich ausschließlich der Videospielmusik widmet. In dem nahezu ausverkauften Konzerthaus Karlsruhe spielte das Young Classic Sound Orchestra bekannte Melodien aus der Videospielewelt. Darunter war unter anderem Musik von den Spielen Headhunter, James Bond 007, Bloodstone, aber auch international bekannte Spiele wie Final Fantasy oder World of Warcraft. Lichteffekte und Spielausschnitte unterstrichen die Musik und ließen die Zuschauer noch tiefer in die Welt der Videospiele eintauchen. Highlights waren zum einen die Anwesenheit des Komponisten Richard Jacks, der unter anderem die Musik von Headhunter komponiert hat. Ebenso war Michael Stöckemann anwesend, der an der Musik von dem Spiel Lords and Knights mitgewirkt hat. Helge Borgartz, der die Musik des Spiels Jade Rousseau komponiert hat, führte die Zuschauer als Moderator durch das Konzert. Ein weiteres Highlight war die Zugabe, bei der ein Super Mario Medley gespielt wurde. Zurück in Schwäbisch Hall sprach Kim Tui Vivo für Focus Südwest mit Lanor Achey, unter anderem über die Videospielmusik an sich, die Programmzusammenstellung und die Entwicklung der Videospielmusik.
So, Herr Achey, ja. Seit wann gibt es denn die Videospielmusik für das Orchester?
In den letzten Jahren, also circa, denke ich mal, so die letzten 10 Jahre, wurde vermehrt Musik so komponiert, dass sie dann auch mit Orchester gespielt werden kann. Also angefangen hat die ganze Geschichte damit, dass ja durch die Entwicklung der Computerindustrie die Leistungsfähigkeit von PCs und Konsolen immer stärker wurden. Dadurch wurde auch der Anspruch an Musik für die Videospiele wurde immer höher. Dem wurde dann eine Rechnung getragen, indem man dann auch Musik komponiert hat, die sich natürlich nach den Qualitäten und Richtlinien der Filmmusik orientiert hat. Angefangen hat man dann in der Regel mit Synthesizer-Musik beziehungsweise mit sogenannten Libraries. Das sind Klangdatenbanken, aufgenommen von wirklichen Instrumenten, die aber dann im Computer digitalisiert verarbeitet wurden. Und da, ab diesem Moment, konnte man dann schon orchestrale Musik in Videospiele hören. seit einigen Jahren, glaube ich jetzt seit vor 5 Jahren oder 6 Jahren, war dann so, dass die japanischen Videospielehersteller und Publisher, beispielsweise Square Enix, einer der größten Hersteller in Japan, auch dann Musik mit wirklichen Orchestern produziert haben, mit Sinfonieorchestern. Und dem hat dann auch der europäische Markt nachgezogen. Da hat der Richard Jakes, ein Komponist aus London, der auch am Samstag bei dem Konzert da war, war einer der ersten, der mit einem Orchester, mit einem realen Orchester im Studio die Musik zu Headhunter produziert hat, wo er auch dann eben einen Preis dafür gewonnen hat, in der sogenannten berühmten Abbey Road Studios in London. Genau.
Und wie kamen Sie jetzt auf die Videospielmusik? Gab es auch persönliche Einflüsse vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Also gut, mein Faible für Soundtracks im Allgemeinen war schon immer ungebrochen groß. Ich habe ja schon im Studium, habe ich ja mit dem Hochschulorchester Filmmusikkonzerte gegeben und habe mich dahingehend sehr intensiv damit beschäftigt. Die erste so richtige Berührung war, als ich dann ein Spiel gespielt habe, das hieß Extreme Assault, ein Strategie-Ballerspiel. Und da gab es eine ganz tolle Musik von einem berühmten Komponisten, Chris Hülsbeck heißt er, das ist ein Deutscher, vor allem auf dem amerikanischen Markt. Und diese Musik hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, Mensch, eines Tages will ich das auf jeden Fall auch mal live mit dem Orchester aufführen. Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt keinerlei Kontakte zu dieser Szene, keinerlei Überlegungen oder Ideen, wie das tatsächlich zu realisieren wäre. Im Laufe der Jahre durch die Filmmusikkonzerte, die ich jetzt ja etabliert habe mit meinem Young Classic Sound Orchestra, habe ich dann mitbekommen, dass es ein sogenanntes Soundtrack Cologne Kongress gibt. Also das ist ein Kongress für Videospiele und Filmmusikkomponisten in Köln, das jährlich stattfindet. Und da wusste ich, dass Vertreter der Videospiele-Musikszene dort sind und dass auch eben Komponisten dort anwesend sein werden. Und da war es so, dass ich letztes Jahr das erste Mal dort war. Da gab es ein Treffen mit dem Komponisten Jeff Rona. Der hat die Musik zu dem Videospiel God of War komponiert. Und den wollte ich unbedingt kennenlernen. Und ja, und auf dem Kongress habe ich dann zum ersten Mal den Helge Borgatz getroffen, der jetzt auch als Moderator jetzt bei dem Konzert am Samstag dabei war. Und der fand meine Idee großartig im Bereich der Videospielemusik, was Live-Aufführungen betrifft, da mit zu unterstützen, die Musikpublik und eine größere Menge bekannt zu machen. Das war so der Start-up.
Ja, jetzt die Musik, Videospielmusik wird ja oft noch belächelt oder verpönt. Was denken Sie an, was das liegt?
Als allererstes, man muss ganz klar sagen, die Leute, vor allem die älteren Generationen, die das ein bisschen belächeln und auch manchmal auch etwas argwöhnisch betrachten, haben einfach keine Erfahrungswerte oder zu wenig Erfahrungswerte. Ja? Die sehen nur, in Anführungsstrich, die Situation, dass Jugendliche vermehrt sich mit Videospielen beschäftigen. Und insofern, das sehen sie das kritisch, weil die dadurch eben die Zeit nicht mehr auf dem Fußballplatz oder Bolzplatz oder draußen dann verbringen, sondern sehr oft dann mit ihrem PC zu Hause verbringen. Das ist der eine Punkt. Natürlich dann jemand, der jetzt auch Kinder hat, der mit diesem Medium nicht aufgewachsen ist, erstmal argwöhnisch werden, weil er meint, dass diese Art von Medienumgang schädlich sein könnte für die Jugend. Ja, aber auch deswegen, weil man einfach bisher noch wenig Erfahrungswerte hat, wie sich sowas entwickelt und wie das eben sich auswertet im Laufe der Entwicklung eines Jugendlichen. Tatsache natürlich gibt es natürlich viele Negativbeispiele von Jugendlichen oder jungen Menschen, die natürlich eine überwiegende Zeit ihrer Freizeit verdatteln, sage ich mal, also mit Videospielen beschäftigen, was natürlich die Extremform darstellt. Es gibt tatsächlich auch viele wirklich sehr, ja, schon im Suchtbereich liegende Leute, die jetzt da zwanghaft Videospiele spielen müssen. Und ich glaube, daher rührt so ein bisschen so die Vorbehalte.
Genau. Gab es dann auch Kritik aus den eigenen Reihen, von Ihren Kollegen, sage ich jetzt mal?
Wirkliche Kritik nicht, aber Bedenken. Bedenken, also meine Soloflötistin, die kam nochmal auf mich zu und hat dann mich gefragt, wie das ist, wenn wir Musik aus Spielen spielen, sogenannte Ego-Shooter oder Spiele mit Gewaltelementen, ob das so gut sei. Und ich habe dagegen argumentiert, dass unser Konzept schwerpunktmäßig darin liegt, junge Menschen für die Musik zu begeistern. Dass natürlich jetzt die Schnittmenge über ein Videospiel geht, das ist halt dem Umstand zuzurechnen, dass halt die Medienentwicklung innerhalb unserer Gesellschaft sich halt so zugetragen hat. Es gibt halt nun mal viele Videospiele, es spielen so viele Menschen Videospiele. Es ist einfach ein Teilelement, das sich in unserer Gesellschaft entwickelt hat, die einfach dazugehört. Und dazu gibt es eben Musik. Und wenn ich sage, die Leute haben eine Erfahrung mit Videospielen, dann sehe ich die Chance als Musiker und vor allem auch als Pädagoge, die Leute zur Musik zu bewegen. mit dieser Schnittmenge Videospiele, weil sie diese Musik eben aus diesem Bereich halt schon kennen. Mhm. Und es gibt nichts Schwierigeres, als Menschen zu was zu begeistern, was sie noch nicht kennen. Die Jugend und die jung gebliebenen Menschen, so ein Recht hat auf fantastische Orchesterklänge. Mhm. Und das möchte ich gerne einfach bewirken mit den Konzerten.
Reden wir jetzt über das Programm. Mhm. Nach welchen Vorstellungen haben Sie denn das Programm zusammengesetzt?
Was das Programm betrifft, natürlich ist man natürlich auch angewiesen darauf, Material zu bekommen. Mhm. Ich muss zugeben, ein Großteil des Materials, was wir jetzt am Samstag gespielt haben, war Material, das ich eben schon lange Zeit schon bekommen hatte. In der Regel ist es so, und da ist auch so das Problem, was wir hier in Europa haben, dass die Videospiele Konzerne und Unternehmen keine Komponisten ansprechen oder ungern Komponisten ansprechen, die bei der GEMA gemeldet sind. Deswegen haben nach wie vor freischaffende Komponisten, und die gibt es nun mal häufigst in Amerika, eher bevorzugt behandelt werden bei solchen Firmen. Und unser Ansatz ist es auch, europäisch-deutsche Komponisten noch mehr Gehör zu verschaffen.
Ja, das hat man gemerkt, dass schon viele deutsche Komponisten vertreten waren.
Genau.
Ja.
Also zum Beispiel der eine war der Tilman Silescu, von dem haben wir etliches gespielt jetzt am Samstag. Er war auch einer derjenigen, der sofort bereit war und sehr positiv und begeistert von der Idee war, seine Musik, aber insbesondere auch Videospielmusik einem größeren Publikum zugänglich zu machen.
Und haben Sie dann auch eigene Arrangements? Also Sie sind ja auch noch Arrangeur. Haben Sie doch irgendwie was dran gemacht? Oder?
Ja, ja, klar. Also man muss ja so sehen, dass das Material, wie ich sie dann zu Händen bekommen habe, so war, wie ich sie in den Aufnahme-Recording-Sessions, also bei den Orchestern, vorhanden war. Das heißt, ein Spiel hat ja verschiedene modularartige Bausteine. In der Regel hat man, was weiß ich, beispielsweise das Menü. Man gibt zu diesem Menü in dem Spiel eine Musik. Und die werden blockartig aufgenommen und dementsprechend auch so verarbeitet. Aber diese Verarbeitung, also diese, so wie dann die Musik ist, ist sie nicht geeignet, im Konzert aufzuführen, sondern man muss ja so eine Art Suite erstellen, so wo es ein bisschen roter Faden durch die Musik geht, damit es auch vom Zuhörer her einfach rein vom Klangergebnis einfach befriedigend wirkt. Und da habe ich eingegriffen und habe einige Stücke so kombiniert, dass man da hingehend eine zusammenhängende Suite spielen kann, mit Eingang, mit Mittelteil und mit Endteil. Das habe ich dann gemacht.
Nach dem ersten Konzert fragt man sich natürlich, ob es noch ein zweites geben wird.
Definitiv ja.
Okay, und können Sie noch irgendwas sagen zu dem Programm?
Interessanterweise haben sich jetzt immer mehr Musiker aus dem Orchester als Gamer geoutet. Am Anfang wollte keiner damit was zu tun haben, aber mittlerweile waren die alle jetzt auch von der Qualität so begeistert, dass dann der eine oder andere dann doch in der Pause mal zu mir kam und meint, ey, kann man nicht das spielen? Call of Duty, Metal Gear, Battlefield. Ich habe diese Ideen alle aufgenommen und über meinen Freund und Partner Helge Borgatz haben wir schon Kontakte zu den Komponisten aufgenommen und es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, dass wir wieder ein fantastisches Programm zusammenstellen können.
So, die letzte Frage. Wie sehen Sie die Entwicklung der Videogame Music?
Sehe ich sehr positiv. Zum einen ist die Zeit der Kinder und Jugendlichen, wenn sie ins Erwachsenenalter eintreten, wenn sie dann ihr Studium aufnehmen, wenn sie Berufsausbildung aufnehmen, gerade mit Videospiele, Musik, die Leute dort anzusprechen, weil sie genau in diesem Bereich eben schon Erfahrungswerte haben. Die wissen genau, okay, ich habe dieses Spiel, ich kenne Leute, die spielen, was weiß ich, Battlefield, und dann bleiben sie in dem Menü, bleiben sie einfach stehen, gehen nicht weiter, sondern hören sich eine Zeit lang die Musik zu diesem Menü an, bevor sie das nächste Level angehen, weil ihnen die Musik so toll gefällt. Ja? Das andere ist, man hat diese Musik auf seinem PC, hört man das, und das ist natürlich schon auch ein tolles Erlebnis, aber wenn man das dann richtig mit einem Live-Orchester mit knapp 100 Leuten auf der Bühne so richtig mal erleben kann, das ist ja nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und das wiederum gibt die Chance, dass die sich für die Orchestermusik allgemein einfach noch mehr interessieren. Und das ist einfach Bildung für Menschen, die jetzt mit klassischer Musik einfach noch nicht in Berührung kamen. Deswegen sehe ich das sehr positiv. Die andere Geschichte ist die, dass Videospiele, Musik bis dato ja nie oder kaum wahrgenommen wurde, registriert wurde in der klassischen Szene. Bis dato, muss man auch ganz ehrlich sagen, wird es auch vielerorts belächelt. Mhm. Aber das Lachen wird denen dann schon vergehen, wenn sie merken, mit welcher großen Begeisterung, mit welcher großen positiven Resonanz diese Musik auch bei dem Publikum ankommen wird und auch ankommt, wie man jetzt schon gesehen konnte.
Mehr Informationen zu den Konzerten des Young Classic Sound Orchestra finden Sie auf www.ycs-orchestra.de. Das waren Lano Achey, der Dirigent des Videospielkonzerts, und Kim Tui Vivo, die das Interview mit ihm führte.
Das war Fokus Südwest von Radio Störfunk. Moderation und Redaktion Kim Tuvivo, Dominik Blersch, Ute Bartels und Ralf Snorawa.